Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Sind die Dinger eigentlich neu hier?
Die sind neu, ja.
Oder?
Das ist schön, dass es dir aufgefallen ist.
Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir gedacht, so, ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich jetzt nicht mehr wusste, ob ich mich überhaupt zu fragen trauen soll.
Der ist neu. Hier, der ist auch neu.
Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich natürlich schon gesehen. Das habe ich ja auch schon im Bild gesehen.
Alles neu, Leute. Alles neu. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast.
Das fühlt sich sexy an. Also das ist Alcantara oder so.
Ich habe ihn auch gebügelt.
Du!
Mit so einem Dampfbügelgerät hing ich hier drin.
Tatsächlich?
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, ich. Tilo hat angefangen und dann habe ich übernommen.
Good job.
Danke.
Ja, gefällt mir.
Bevor wir reingehen, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Andi ist wieder da. Schön, dass du wieder da bist.
Danke. Andi
hat einen kleinen Zwischenstopp eingelegt hier auf seinen Reisen. Aber bevor wir starten, noch ein kurzes Wort zum Sponsor dieser Folge und von jeder Folge, Löwenanteil. In der letzten Folge mit Basti habe ich ja versprochen, dass ich ein Review zum Erdnusscurry gebe, der neuesten Sorte, glaube ich. Erdnusscurry kann ich auf jeden Fall empfehlen, sehr lecker. Das Einzige, aber das bin nur ich, man muss halt Hot Sauce noch drauf machen. Aber dann fand ich es richtig lecker. Also Erdnusscurry ist gut, ist auf jeden Fall in meinen Top 5 Löwenanteil-Sorten vertreten.
Ist das mit Chicken oder mit was ist das?
Mit Pflanzen-Chicken. Mit Chicken aus Pflanzen.
Mit Chicken-Chunks.
Mit veganen Chicken.
Chicken-Soja-Chunks.
Genau. Mhm.
Das haben meine Kinder, haben das auch viel gegessen, so Chicken-Chunks. Ich weiß nicht, aus was das war. Vielleicht war es auch aus gepresstem Fisch.
Das wäre geil, wenn der Fleischersatz aus Fisch ist.
Also die Pina hat jedenfalls immer gesagt, der Fisch ist aber heute gut. Hat sie echt immer gesagt. Pina, das ist Chicken. Ja, ja, ich weiß, Fisch. Nein, Chicken, also Huhn. Ja, ja, der gepresste Fisch. Das hat sie irgendwie nicht gecheckt.
Ja, vielleicht ist sie da einer Verschwörung auf der Spur einfach.
Kann sein.
Also mit dem Code MTMT bekommt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Checkt den Link in der Podcast-Beschreibung. Und probiert's. Oder wenn ihr eh schon drin seid im Game, dann nutzt einfach weiterhin den Code. Und danke übrigens an alle, die den Code verwenden. Das hilft uns und diesem Podcast auf jeden Fall weiter. Ja, Andi, lang ist's her, auch wenn es mir nicht so vorkommt. Gerade als ich vor dir stand, war ich so, keine Ahnung, so angefühlt, als wärst du nie weg gewesen. Aber es waren 6 Wochen einfach.
Ja, aber man sieht dann doch, wie schnell die Zeit einfach vergeht, oder?
Ja, gerade eben. Die Phase jetzt ist crazy mal wieder.
Wir haben ja einige Versuche gestartet, auch remote so mal so ein Ding aufzunehmen, aber meine Verbindung war einfach immer zu schlecht.
Ja, so Fernpodcast eh schwierig, aber wenn du dann halt auch noch so ein 5 Sekunden Delay hast, noch schwieriger. Also ja, wir haben es probiert, wir wollten eigentlich ja wöchentlich oder alle 2 Wochen podcasten, so, ja, hat leider nicht so gut funktioniert.
Ich habe ein fettes Mikrofon mitgeschleppt, ich habe so einen fetten Tripod, pass auf, ich hatte einen Rucksack dabei und da war immer dieser Tripod drin und der, ich habe ihn so reinplatziert, dass eigentlich die 3 Arme nach unten schauen und der hat sich dann immer im Rucksack bewegt und die 3 Arme haben mir dann immer in den Rücken gestochen. Motherfucker war das.
Ja, einfach ein kleines Andenken, dann musstest du immer an uns denken hier zu Hause.
Und ich so viel wegatschen, von dem kannte ich gar nicht, unscheiß, der hat mich immer weiterhin gestochen. Einer von den Armen ist irgendwie auch länger als die anderen, keine Ahnung welcher, und der hat mich immer in den Rücken gestochen.
Gutes Extensionstraining für dich.
Als bräuchte ich das.
Genau,
das
ist haltungskorrigierend.
Ja, haltungskorrigierendes Training habe ich tatsächlich betrieben. Vor allem ab der 3. Woche, nein, ab der 4. Woche, da waren wir in einer neuen Location. Und die ersten 3 Wochen waren wir in so einer totalen, also wir waren auf Koh Samui die ersten 3 Wochen und in wirklich einem sensationellen Haus. Das war sehr schön, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber an sich die Architektur war so ein bisschen so angelehnt an so Mid-Century-Bauten aus den Hollywood Hills. Also es hätte auch so eine Lautner-Villa sein können oder so. Also war... Oder Neutra, war sehr, sehr schön.
Wer auch immer Lautner oder Neutra ist, aber ja, das ist ja nicht so wichtig.
Das ist auch egal. You can look it up.
Okay, danke.
Da haben wir tatsächlich immer nur so, also wirklich alle vier haben wir immer so Gymnastik und so Training um den Pool herum gemacht. Das war recht lustig, aber mehr als Liegestütze gepumpt und irgendwie so Pistol Squats und so weiter habe ich dann nicht gemacht.
Und alle 3 Minuten in den Pool, weil es halt viel zu heiß war wahrscheinlich.
Viel zu krass. Aber es war das Schöne, weil wir da halt so komplett autark waren. Das heißt, ich bin halt den ganzen Tag nur nackt rumgelaufen, weil ich halt, brauchte es halt nichts. Und nackt im Pool, also wisst ihr ja vielleicht so, egal ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist, also ist für mich einfach so das schönste Gefühl. Let loose und so.
Konntest du auch loslassen? Ja. Und konntest du mit der Liege verschmelzen?
Tatsächlich. Also so, ich weiß gar nicht, ich habe mit dem Thilo irgendwann mal telefoniert und der hat dann gesagt, so deiner Stimme hört man an, dass du entspannt oder entspannter bist. Und das war tatsächlich so. Das war am Anfang nicht so einfach. Obviously not. So, du kannst nicht von 100 auf 0 runter chillen innerhalb von einer Woche oder so. Es geht halt schlichtweg nicht. Du musst ja erstmal die Location kennenlernen. Die Kinder müssen sich irgendwie erstmal damit identifizieren und keine Angst haben vor irgendwelchen dunklen Ecken der Nacht und so weiter. Und auch vor den Tieren. Also so von Schlangen über Skorpione, die aus dem Sink, wie heißt es, aus dem Waschbecken gekrochen sind. Da kam so ein kleiner Skorpion raus und ich habe dann meinem Kumpel Marc, der seit fast 20 Jahren in Thailand lebt, habe ich ein Foto geschickt und da hat er gemeint so, hey, never heard of her und so weiter, sounds gefährlich und so weiter. Und dann habe ich halt nachgelesen, je kleiner sie sind, die Skorpione, desto giftiger, aber trotzdem sind sie nicht so giftig, dass es irgendwie ein Problem wäre, sondern die sind halt dann irgendwie so wie ein fieser Wespenstich oder so. Trotzdem hatte ich keinen Bock, irgendeinen Skorpion bei mir im Bad zu haben, habe ihn immer versucht runterzuspülen, der kam immer wieder so hochgekrabbelt und immer wieder hochgekrabbelt.
Gruselig.
Dann habe ich ihn aber gefangen und habe ihn ausgesetzt.
Okay, gut.
Ja.
Habe ich gestern im Jahrwand drüber geredet, weil ich eine Ameise aus dem Gym gerettet habe. Stell dir mal vor, wie verwirrt dieser Skorpion war, als du ihn dann so, keine Ahnung, 100 Meter weiter weg ausgesetzt hast.
Ja.
Das wäre wie wenn dich jetzt ein Riese packt und dich einfach so in eine andere Stadt setzt und dann bist du da halt so und weißt gar nicht so, ah, wo ist meine Familie? Der hat wahrscheinlich seine ganze Familie in dem Abfluss von dem Waschbecken.
Vielleicht.
Und ist wahrscheinlich jetzt immer noch auf dem Weg zurück und sucht seine Frau und seine Kinder.
Ja, das kann schon sein.
Der arme kleine Skorpion.
Ja, ja. Geckos natürlich total viele, das ist ja eh klar. Wir haben auch den weltberühmten Tokai-Gecko kennengelernt und lieben gelernt, also meine Kinder vor allem, der macht immer also die Männchen, das ist ihr Lockruf. Und nachts, also sie sind halt nachtaktiv, kannst die Pina fragen, die weiß alles über die, schaut sich dann immer Anna und die wilden Tiere an und liest, also ich muss dann alles quasi für sie nachgoogeln und so weiter, was die alles so können. Und einmal haben wir, das war in unserer dritten Location, haben wir einen Kampf zwischen einer Schlange und so einem Tokai-Gecko mitbekommen.
Nature is so metal.
Es ist vollkommen krass. Also da war wirklich so eine grüne Schlange und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war im Pool und dann kam irgendwann mal die Pina und gemeint so, Papa, das musst du dir anschauen. Und dann bin ich halt mit und dann war wirklich so im Todeskampf, da ist so ein Tokai, das sind so bunte, die sind sehr, sehr schön, die haben so einen dicken Kopf und die machen eben nachts. Total laut auch. Und der hat dann gekämpft mit einer Schlange und hat die Schlange einmal schon gebissen gehabt. Das heißt, die Schlange hat schon so eine Bisswunde. Also die Tokais, die Geckos wehren sich dann auch, obviously. Und hat ihn aber da trotzdem irgendwie gebissen und dann war er halt betäubt von dem Gift. Und hat die Schlange sich schon so um ihn rumgerappt und hat halt einen Rare Naked Joke mit dem gemacht. Und es ist kein Witz jetzt. Dieser Überlebenskampf, der war fast 3 Stunden lang. Und irgendwann war es dann so, dass die Schlange, die hatte erst ihren Kopf vergraben die ganze Zeit. Ich glaube, die hat sich beobachtet gefühlt oder wollte halt irgendwie sicher gehen, dass sie halt dem Gecko irgendwie die Luft abschnürt oder so. Hat dann das Maul so weit aufgerissen und wollte halt diesen Tokai, der halt einen 3-mal so großen Kopf hatte oder 4-mal wie sie selbst, hat ihren Kiefer ausgehängt und wollte ihn schon so verschlingen. Und dann habe ich den Gärtner geholt und habe gesagt, so quasi, schau dir das mal an. Und hat der Gärtner diese 2 Tiere quasi voneinander getrennt, so mehr oder weniger. Die haben aber nicht voneinander losgelassen, sondern der Gecko hat dann, also war dann nicht mehr betäubt, obviously, und hat dann wieder seinerseits die Schlange so in den Hals gebissen, dass so der Kopf von der Schlange schon so runterhing. Also hat sich halt krass gewehrt halt.
Aber er hat sie dann getrennt am Ende.
Er hat sie dann getrennt und dann sind halt, ich weiß nicht, der hat sie bestimmt entsorgt. So, die waren halt beide irgendwie schon so, weiß nicht, ob sie es überlebt hätten, keine Ahnung. Boah. Die waren dann weg jedenfalls. Aber es war halt dann ein Schauspiel bei uns im Resort, sind halt dann alle irgendwie da rumgestanden und die, also vor allem die Pina, die Romy war halt dann irgendwann gelangweilt, hat sich gedacht so, okay, habe ich jetzt schon gesehen, was passiert denn, nichts mehr und so, tschüss. Ist dann wieder zurück zum Pool, aber die Pina stand da den ganzen Nachmittag, bis eben der Gärtner die beiden dann getrennt hat.
Hat sie das nicht fertig gemacht so? Oder war die, ist die da so Explorer-mäßig unterwegs, dass sie es einfach irgendwie spannend findet?
Super spannend, aber die träumt dann schon davon.
Ja.
Es ist schon so, dass sie...
Ist schon tough.
So. Es ist auch tough. Vor allem, weil es dann auch so ist, dass du dir halt denkst, also wir hatten halt immer drei Geckos bei uns im Zimmer, also bei uns im Haus, so, die halt nachts auch dann halt so...
Ja, die willst du ja auch drin haben.
Die willst du drin haben.
Die verspeisen die Viecher, die man nicht drin haben will.
Genau. Und so ist es auch. Und das habe ich ja auch erzählt, dass es ein gutes Zeichen ist und dass es auch ein Glücksbringer ist. Also die Thais sind da so indifferent. Also das eine Lager sagt so, okay, die müssen da sein, das ist auch ein Glücksbringer und die anderen haben halt Sauschiss davor. Also vor allem Lizards und so weiter.
Ja, so ein Gecko macht doch nichts.
Nein, so ein Gecko macht gar nichts. Also der kann schon beißen, aber dazu kommt es ja gar nicht.
Ja.
Der hat ja so einen Fluchtinstinkt, der ist ja sofort weg.
Und was hast du sonst so erlebt?
Wir haben auch, also wir haben tatsächlich in Bangkok im ersten Hotel, sind wir am Pool, habe ich Burger und Bier gehabt. Und auf einmal, da waren so kleine Bazaars, auf einmal schwimmt halt so ein Varan neben uns halt. So. Die Pina konnte es gar nicht glauben.
Ein großer, halt, also nicht nur, weil Varane sind doch schon fette Viecher.
Ja, so 1,50 würde ich sagen. Also schon nicht. Es war schon groß. Also es war schon
größer als ein Gecko auf jeden Fall.
Ja, schon ein großes Tier. Aber wir haben tatsächlich dann, also das war so das erste Endeavor, das wir hatten mit so einem echsenartigen Viech. Und dann waren wir aber, als wir auf der Rückreise, also jetzt die letzte Woche, in Bangkok im Lumpini Park waren. Der ist ja also so ein großer Park, den kennt man ja. Und da gibt es halt richtig große Warane. Die sind halt so in der Kanalisation. Und wir haben erst keine gesehen, aber die Pina ist halt so eine Naturforscherin und hat halt tatsächlich da wirklich auch ein Auge dafür. Und dann siehst du halt da unten drin in dieser Kanalanlage und so weiter halt dann so fette Teile. Das ist schon krass.
Die ja, haben sie mitten in der Stadt halt auch. Gell? In Kuala Lumpur waren wir auch in so einem Park und haben auch so ein, also es war auch ein richtig fettes Viech. Der war wahrscheinlich über 1,50. Ist dann vor uns abgehauen.
Ja,
so.
Ja.
Mitten in der Stadt.
Ja. Ja, Vögel halt, viele verschiedene Vögel und so weiter. Das war schön, Affen haben wir keine gesehen. Aber wieso auch, wir waren ja nur Bangkok und Koh Samui an verschiedenen Plätzen. Und da gibt es keine, also jedenfalls haben wir keine gesehen. Ich habe viel erlebt, also ich habe viel erlebt mit mir selbst. Also so einfach zu sehen, was fängt man mit sich selbst an, wenn man sich vornimmt, so komplett runterzufahren und komplett den Fokus von sich selbst wegzulenken, weil das wollte ich eigentlich, hin auf die Familie und auf die Kinder vor allem. Also weißt du, so, das hört sich jetzt so Rabenvatermäßig an, aber so komplett in den Dienst meiner Kinder zu stellen. Und da sieht man relativ schnell, also oder ich habe es gesehen, dass das ist halt einfach, das ist eine krasse Aufgabe. Das ist einfach so eine anstrengende Aufgabe, wenn du halt normalerweise irgendwie deine Kinder halt in der Früh in den Kindergarten bringst und dann irgendwann mal wieder abholst und so und halt so eine feste Struktur hast, wo dann kommt die Oma, dann kommt vielleicht die andere Oma, dann geht sie mit irgendeiner Freundin zum Tanzen, whatsoever. Und das hast du halt einfach nicht. Du hast halt 24/7 hast du halt die Aufgabe, dich um dein Kind zu kümmern. Das ist eine Aufgabe, das ist die größte Aufgabe. Und dabei auch nicht die Geduld zu verlieren und ungeduldig zu werden im Sinne von, okay, und was ist jetzt mit mir? So. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, aber halt auch erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Also ich dachte eher, dass ich das so, das habe ich auch mit der Hanna besprochen, dass ich das from day one, von der ersten Stunde aus schaffe. Aber es ist schon, ja, das war relativ schnell zum Scheitern verurteilt. In dem Vorhaben, was ich eigentlich hatte. Und dann haben wir uns aber sehr, sehr gut organisiert. Also die Hanna hat ihr Ding gemacht, hat viel selber gemalt, hat viel selber studiert, also halt ihre Sachen gemacht, hat viel Yoga gemacht. Und ich bin dann auch eben halt einmal am Tag bin ich zu meiner Obstfrau gegangen und habe mit der eine Kokosnuss getrunken und war halt dann einkaufen und habe halt dann so auch mein Sport so ein bisschen gemacht, also mich ein bisschen bewegt. Und dann war es eigentlich relativ cool, weil wir halt gerade in der ersten Location so viel Platz hatten, dass du halt einfach da genügend Ecken hattest, wo halt jeder so sein eigenes Ding machen konnte. Wo du dir auch nicht auf die Nerven gegangen bist.
Also habt ihr es dann schon so ein bisschen aufgeteilt. Du hattest deine Me-Time, konntest ins Gym gehen und dann hattest du die Kids und Hanna konnte dann ihr Ding machen und so.
Genau.
Ja, geil.
Und dann aber auch so, wir hatten vor allem in der ersten Location, wo wir ja 3 Wochen waren, da hatten wir halt, also es war Niemandsland. Da war absolut nichts los. Also das hundertprozentige Gegenteil von jetzt am Ende Bangkok, was die Apokalypse darstellt. und da hatten wir halt einige Restaurants, also das Nanos, das ist so ein Italiener, also wirklich von einem Italiener geführt auch, der mit einer Thai verheiratet ist. Sie ist die Pizzabäckerin und liebt Pizza zu machen, aber liebt keine Pizza. Aber ja, weil er halt keinen Käse essen kann. aber hat trotzdem saugute Pizza gebacken und er war lustig. Also es war so ein kleiner Ex-American Football-Spieler, der Todd, warum auch immer, vielleicht hieß er Antonio mal oder so, keine Ahnung. Aber es war ein cooler Dude, mit dem habe ich mich vom ersten Augenblick an sehr, sehr gut verstanden. Da waren wir relativ häufig, weil es auch 5 Minuten Gehweg von uns, von unserer Villa entfernt war. Und dann hatten wir noch so ein echtes Thai-Restaurant und da haben wir die Bim, das war die Chefin, kennengelernt und die hat sich halt gleich irgendwie so in die Rumi verliebt. Und dann waren wir halt da irgendwie Stammgäste und die hatten halt auch, also ist ja nichts Besonderes, es ist ja fast überall so halt so einen eigenen schönen Strand, der halt schön aufgemacht war und so weiter. Und da konntest du halt eigentlich den ganzen Tag abhängen. Da sind wir oft irgendwie halt nach unserem eigenen Frühstück hin und hingen da halt den ganzen Tag ab.
Geil, liebe ich auch. Ja. Im Urlaub, wenn du gleich am Anfang irgendwie so ein paar Spots findest, wo du dann halt immer wieder hingehen kannst. Also nicht so dieses, oh, ich muss jeden Tag unbedingt woanders essen gehen und woanders einen Kaffee probieren und so.
Genau.
Sondern nee, findest einen geilen Spot und dann ist es für den Urlaub erstmal dein Spot.
Ja. Ja, ich liebe das auch. Ich meine, du weißt halt, was du bekommst. Ja. Und wenn es dir halt schmeckt und so weiter und wenn du halt dann die Leute auch kennst, ja, wenn du ein bisschen talkative bist und so weiter, dann passiert das ja auch total schnell. Das ist ja auch Low Season gewesen. Das heißt, da war halt, also es war Low Season und der Teil der Insel ist halt eh lowest of them all. So, also von dem her, da waren halt nicht so viele verschiedene Menschen und dementsprechend kommst du halt sofort mit allen dann auch immer ins Gespräch und so weiter.
Als ich in Thailand war, war das ja auch mega Off-Season. Also da waren gefühlt auf der ganzen Insel, wo wir waren, halt so 20 Touristen und 3 davon waren wir so ungefähr. Es war sehr, sehr angenehm. Ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, da dann Urlaub zu machen, wenn halt alles komplett voll ist mit Touristen. Ich glaube, da hätte ich nicht mal halb so viel Spaß gehabt.
Das war tatsächlich dann also so schon wirklich ein krasser Clash. Wir haben halt wirklich 3 Wochen absolute Remoteness gehabt, also wirklich krass. Hinter unserem Haus war ein Strand, der halt auch so, das war halt so ein Private Property, wo wir waren, also schon so ein bisschen posch. Und da waren halt auch so, ja, so Luxusanlagen. Ich habe da mal nachgeschaut, so die Nacht bei einer, wo wir immer am Strand abhingen dann, die hat $3,000 gekostet.
Ah, okay.
Ja, aber weißt du, wo ich mir auch gedacht habe, so, warum so?
Das ist ja für also in Thailand 3.000.
Vollkommen ist ja verrückt.
So wie 30.000.
Unglaublich, also wirklich unglaublich. Und für was habe ich mir dann immer gedacht, so, weil, weißt du, so, das ist, ist auch egal, so, das war es halt so. Da waren dann immer so, es war lustig, waren so russische Hochzeiten, viele, ja, also es war irgendwie halt so ein famous place to get married at Koh Samui oder sonst irgendwas. Und als wir diese 3 Wochen hinter uns hatten, sind wir dann quasi ja von der Westseite an die Ostseite gefahren und da ist halt Halligalli. Also halt so eigentlich nicht, wo du sein willst. Aber da hatten wir halt auch einen Resort, das war ziemlich cool. Und von da aus haben wir auch einige Restaurants, so total ursprüngliche. Ein Dude, also es war so, das war Hannas Lieblingsrestaurant und das war auch vom Thai-Food her wirklich für uns das Beste, weil es halt so total klar war, total gut war. Preis ist sowieso unglaublich. Also wo man sich denkt, so wie kann das funktionieren? Aber da waren auch ein paar andere Plätze und da haben wir auch ein paar Leute kennengelernt und so weiter. Und das war dann echt, das war schön. Es war auf alle Fälle ein willkommener Ausgleich zu dieser absoluten Loneliness, die wir halt davor hatten. Mhm. Ja. Und es hat auch den Mädels total Spaß gemacht. Aber es ist halt schon so ein Ding, du kannst halt eigentlich, es gibt ja keine Gehwege, so wenn man so will, oder halt nur so 30 Zentimeter Gehwege. Und dann geh mal da mit deinen kleinen Kindern und so weiter. Rumi habe ich die ganze Zeit irgendwie auf dem Arm getragen oder die Hanna, wenn die Rumi mich mal gelassen hat. So, nein, Papa, nein, die hat mich eigentlich nur immer abgelehnt. Ich bin halt mit der Pina dann immer unterwegs gewesen. Aber es war cool. Da war ich auch, da gab es halt auch ein Gym von so einem Russen. super ausgestattet, auch schon in die Jahre gekommen, aber halt super. Also konnte man super trainieren und da war ich halt, glaube ich, von den 10 Tagen, die wir dort waren, habe ich da 8-mal trainiert, glaube ich. Also es war gut. Das war halt immer so, das war von unserem Resort aus, ich glaube, 7 Minuten zu Fuß entfernt. Auf dem Weg dorthin gab es einen fetten 7-Eleven, wo ich mir dann immer so eine Meiji-Eiweißmilch gekauft habe. Also so Shoutout Jago, so komische Sachen, die du immer trinkst, habe ich da auch getrunken. Und habe tatsächlich dann irgendwie auch so danach irgendwann mal gesehen, weil ich gedacht habe, so, okay, ich sauf so 3-4 von diesen Pullen am Tag und habe keine Blähungen. Und da habe ich dann mal drauf geschaut, dann waren die alle laktosefrei, obviously, so, weil sonst können das ja die Thais nicht so gut trinken und verdauen. Also war auch eine Experience, so das mal wirklich festzustellen, wenn ich halt hier irgendwie so einen Whey-Shake trinke, wie ich den verdauen kann versus wie ich das da verdaut habe.
Also habe ich jetzt keine Laktose mehr.
Ja, doch. Sonst sagst du ja wieder, dass ich so fragil bin und so. Aber es war wirklich so.
Das ist mein Job.
Ja, das war tatsächlich einfach so, die Zeit in diesem Resort war wirklich, es war eigentlich wie ein Trainingslager. Weil ich bin aufgestanden, hatte halt immer, ich hatte immer 4 Eier und dann halt dazu Chicken oder Pork Shoulder, weil es das halt in der Früh immer gab. Hab dazu Paprika und Karotten gegessen. Es war echt, echt lecker. Ja. Frühstück, by the way, im ersten Hotel in Bangkok, im Anantara Riverside, es war unglaublich. Also es war, habe ich noch nie gesehen.
So was gab's da so?
Alles. You name it.
Buffetmäßig und Kochstationen und so ein Zeug. Und
viel zu abgefahren. Viel zu krass. Ich konnte es leider nicht genießen. Das war, maybe too much information, but I don't care. Ich habe am ersten Abend, als wir angekommen sind, nach diesem fetten Flug, haben wir am Straßenrand gegessen.
Ihr wisst, was kommt. Wenn jemand sagt, am ersten Tag in Bangkok haben wir am Straßenrand gegessen.
Und es war echt gut, ja. Also wir haben diverse Sachen bestellt und so weiter. Und dann habe ich auch eine Sache bestellt, es war Spicy Raw Beef Salad.
Sehr gewagt. Sehr gewagte Bestellung.
Und dann kamen die schon und dann haben sie gerade so, but it's raw. Und ich so, ja. Ich verstehe die Frage nicht. Und dann kam das und dann habe ich so probiert und dann habe ich gedacht, das schmeckt irgendwie komisch. So. Die Hanna hat es auch probiert und gemeint, okay, ja, schmeckt mir nicht. Und jetzt rückblickend, wenn ich den Geschmack mir wieder auf die Zunge hole und die Augen zumache, dann würde ich sagen, das Fleisch war grün. So.
Aber du dachtest dir YOLO und hast es aufgegessen.
Ich habe es natürlich aufgegessen, weil ich gedacht habe, so, ja, bring on the month und so weiter, halt total Bock.
Erster Tag, let's go.
Let's go. Also runtergespült mit 3 Pullen Chunks oder so. Egal, also ihr könnt euch vorstellen, was kommt. Ich hatte dann 10 Tage lang wirklich Durchfall, 10 Tage. Aber, und das Komische war, dass ich habe untertags essen können und ich hatte auch keine Krämpfe oder so, was man ja oft hat. Aber abends hat sich quasi alles angesammelt und sorry, ihr spult es vor, wenn ihr es nicht hören wollt. Und dann hatte ich halt einfach wirklich Wasserdiarrhoe wieder. Also ich konnte es nicht verdauen. Ja. Und das war dann quasi auch schon in der neuen Location. Und ich habe dann nur Suppe gegessen, eine gewisse Zeit, und dann war es auch immer okay. Also wenigstens, dass ich halt so ein bisschen Elektrolyte und so weiter. Ich habe auch so Elotrans und so weiter getrunken, aber daran lag es nicht. Das war wirklich halt ein krasser Bug, den ich mir da eingefangen habe. Und nach diesen 10 Tagen.
Da saß ein schöner Parasit drin in deinem roten, grünen Fleisch.
Das war krass. Und als das vorbei war, dann ging es bergauf. Dann ging es wirklich bergauf.
Ja, immerhin konntest du tagsüber noch essen. Trotzdem weiter konsumieren.
Das war es ja wirklich. Die Hanna hat auch immer gemeint, so, hör doch auf zum Essen. Sag ich, ja, aber ich, also man kennt es ja normalerweise so, dass man dann Bauchweh bekommt und auch so das Gefühl
hat. Ja, dass du auch überhaupt keinen Bock auf Essen hast, natürlich.
Richtig, aber das war nicht der Fall. Ja. Es war nicht der Fall. Es war echt strange. Vielleicht hat sich das den Wurm, den Parasiten, auch der Skorpion geholt. Und dann ging es mir besser. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also so, sorry, too much information, obviously. Aber das ist halt so, das war leider so. Das hat so ein bisschen vermiest. Gerade weil das Buffet halt in diesem ersten Hotel, also es war auch so ein bisschen ein gehobeneres Restaurant, Hotel wollte ich sagen. Das war echt cool. Das war, als ich euch einmal angerufen habe, als ihr im Meeting saßt und ich dann da Dinge durchgecallt habe, schon in der ersten Woche. Mhm. Genau.
In Kuala Lumpur haben wir es natürlich dann auch so, da waren wir irgendwie eine Nacht dann, bevor wir heimgeflogen sind, haben uns natürlich ein dickes 5-Sterne-Hotel rausgelassen, weil es kostet ja alles nichts und so. Und da waren wir dann auch beim Frühstücksbuffet und es war halt so endviele Stationen. Und dann bin ich irgendwann so, da so links und habe gesehen, okay, da ist auch noch was. Und da war einfach nochmal eine komplette Area, wo das chinesische Frühstück war. Ja. Ja. Und da war ich so, okay, da muss ich jetzt wohl nochmal frühstücken. Und dann bin ich da durchgelaufen, habe auch die wildesten Sachen dann probiert und so. Das macht schon Spaß.
Das macht super viel Spaß. Also auch so, so ich habe mich dann mit so einer indischen Familie angefreundet. Ja, weil ich bin denen nachgegangen an den Stationen, weil wir hatten halt so Blickkontakt und so, weißt du, wie es ist, manchmal hast du halt so ein Vibe mit Leuten und so weiter und dann bin ich dem Typen hinterher und dann habe ich gesagt, so sorry, ich will dich nicht stalken und so weiter, ich will mir nur anschauen, was du isst und so weiter und dann hat er mir das halt alles erklärt, so auch die indische Section und so weiter, das war total geil, hat Spaß gemacht.
Ja, nice. Und jetzt bist du gerade 3 Tage hier?
Jetzt bin ich 3 Tage hier, ich bin heute früh gelandet, um 7. Bin dann kurz zu meinen Schwiegereltern gefahren, hab die Kids und die Hanna abgeladen und dann bin ich hier in die Stadt gefahren.
Ja. Ist auf jeden Fall ein harter Terminkalender jetzt für die 3 Tage, oder?
Ja.
Aber danach wieder, kannst wieder ausatmen und
ja, ich glaube, danach kommt die richtige Chillage.
Okay.
Also wir sind dann in mehreren, also wir sind in Portugal im Anschluss und haben mehr Stationen als in Thailand. Also ich muss auch ein bisschen arbeiten, ich fahre zu mir in die Manufaktur auch und so weiter, aber wir sind erstmal in Lissabon, wir sind in Porto und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt Bock auf diesen Kontrast. Also ich habe jetzt Bock auf wieder so ein europäisches Leben. Weil wie ich schon angedeutet habe, also so.
Genau, erklär mal, warum Bangkok die Apokalypse ist.
Wir waren am Anfang, waren wir 3 Tage in Bangkok.
Oder eher eine Dystopie vielleicht.
Ja. Und jetzt waren wir am Ende nochmal eine Woche in Bangkok und haben auch einen Kumpel getroffen von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich früher geskatet bin und da halt gezockt habe und so weiter. Und der lebt seit fast 20 Jahren dort. Mit seiner thai-chinesischen Frau oder chinesisch-thai-Frau oder whatsoever. Und der ist halt voll drin in diesem Leben. Also er spricht auch fließend Thai und so weiter. Also der lebt dort wirklich. Aber das Leben dort ist halt für mich, ich würde es nicht geschenkt haben wollen. Also auch nicht den Lebensstil, den er haben kann, durch das, was er alles dort haben kann. Für mich ist es so, dass es wie aus dem Film ist, wo ich mir denke, so, ich hoffe nicht, dass unser Leben sich dahin entwickelt, dass es irgendwann mal normal ist. Es ist viel zu heiß, es hat ja 39 Grad, aber gefühlt halt 45. Du kannst eigentlich, also wenn du da dauerhaft lebst und dich in der Stadt bewegst, musst du definitiv mit Mundschutz rumlaufen. Weil einfach die Luftqualität viel zu krass ist, also viel zu schlecht.
Angenehm bei 45 Grad.
Ja. Es ist alles aus Plastik. Dieser komplette Konsum, also die Leute haben quasi ihren Thai-Tee oder ihre Coke in einem Plastikbecher. Ja, so in so einem Plastikbecher, wo wahrscheinlich so 1 Kilo Eis drin ist. Und das ist dann auch nochmal verpackt in ein extra Behältnis aus Plastik und das meistens nochmal in eine Plastiktüte, dass du es auch an deinen Roller hängen kannst. Weil natürlich keiner zu Fuß geht. Also Leute gehen nicht zu Fuß. Die fahren mit dem Roller oder die fahren mit dem Taxi, vielleicht mit dem Skytrain oder mit der U-Bahn, was eigentlich das Beste ist, um sich zu bewegen, weil das ist halt krass, wie sauber das ist und wie gut es funktioniert. Da ist nie ein Delay da und so weiter. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Auch die Toiletten, also es ist unglaublich. Die ganzen öffentlichen Toiletten überall und so weiter, das ist ultra sauber. Das ist echt toll. Aber es ist krass. Jeder schaut auf sein Handy. Du kriegst eigentlich keine normale Konversation hin, weil du es auf der Straße auch gar nicht kannst, weil es so laut ist, dass du dich anschreien musst auf der Straße. Du kannst nicht, wenn du nebeneinander gehst, kannst du nicht miteinander sprechen. Das geht nicht.
Ich krieg schon Anxiety vom Zuhören.
Ja.
Und Scheiß.
Das ist unglaublich. Und es ist auch so, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen so Etepetete und man könnte sich denken so, aber ist mir egal.
Der Porsche Münchner wieder.
Ja, aber es ist so heiß, dass du, also du kannst dich nicht normal irgendwo hinbewegen. Also wenn man sich, für mich jetzt, wenn man sich schön anziehen will, und schön anziehen heißt ja irgendwie nur eine Hose und ein T-Shirt. Also ich hatte eigentlich immer Hemden an, weil da halt viel mehr Luft durchzieht und so weiter. Und du kannst eigentlich kein T-Shirt anziehen. So. Du siehst aber trotzdem halt alle Einheimischen dort, die haben halt Jacken an und so weiter. Die schützen sich vor der Sonne und so weiter. Und die wissen halt einfach, dass sie immer nur in klimatisierten Räumlichkeiten sind. Das ist krass. Wir haben unsere Kinder, die hatten immer Longsleeves und Jogginghosen dabei, wenn wir irgendwo hingegangen sind, weil die sonst frieren.
Das ist auch so abgefahren. Denke ich mir jetzt wieder so, ich bin irgendwo, wo es warm ist und ich sterbe einfach den ganzen Tag und die Einheimischen um dich rum haben halt eine Jacke an. So, chillig.
Ich finde es auch so, das ist natürlich total, ich werde gecancelt von allen Leuten jetzt, aber das ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Es ist auch so krass wie in dem Hotel, in dem wir jetzt in Bangkok waren die letzte Woche, da waren sehr, sehr viele, also ganz unterschiedliche Nationen, aber sehr, sehr viele asiatische Nationen auch. Und sorry, aber wie deren Manieren teilweise auch sind, also wie die quasi mit dem Personal umgehen und so, das ist einfach krass, also es ist einfach unschön. Das möchte ich einfach nicht. Das ist wirklich, das war sehr, sehr anstrengend für mich.
Ja, genauso anstrengend, wie es halt ist, wenn du hier irgendwo in einem Restaurant bist und du kriegst mit, wie am Nachbartisch halt jemand einfach arschig ist zum Personal und so weiter. Das ist ja immer so, cringe. Und das Schlimme ist ja, die Thais sind ja die nicesten Menschen überhaupt.
Absolut.
Also das war meine Erfahrung, dass man, das hat man ja davor schon mal gehört, aber dass es halt wirklich so ist und dass es nicht so, dass keine gefakte Nettigkeit ist. Ja. So, wir müssen nett zu den Touristen sein oder so. Und auch nicht so eine gefakte Ami-Nettigkeit, so, hey, how are you und so. Mhm. So tun, als würde man sich für irgendwen interessieren, sondern die sind halt einfach nice. So.
Ja.
Die sind einfach entspannter und um 86% im Schnitt netter.
Mhm.
Das ist schon sehr angenehm.
Ja.
Und am Anfang bist du immer noch so, wieso sind die alle so gut drauf und so nett und so lieb. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Ich kann mich erinnern, als ich vor 17 Jahren mal eben meinen Kumpel Marc besucht habe. Da waren wir in so einem Club und dann stehe ich so auf der Toilette und auf einmal, ich dachte schon, was ist denn jetzt los und so weiter, kommt jemand von hinten, hat mich quasi halt massiert. So. Und der Marc hat mich nicht vorgewarnt und so weiter, weil es ist halt Usus bei denen gewesen so damals, aber also das ist nur ein Beispiel von vielen. Ist auch egal, also Conclusio für mich ist, dass dieses Moloch Bangkok ist für mich zu krass. Also es ist einfach, das wäre kein machbarer Lebensentwurf für mich. Definitiv nicht. Und wir hatten dann bei unserem Hotel dahinter so eine Neighborhood, der ganz anders war. Also da warst du fernab vom Schuss so ein bisschen und da waren dann einfach auch so, ich sag mal, Hipster-Coffee-Places und so weiter und Eisdielen und Pizza-Places und so, das war ganz anders. Das heißt, da konnten wir mit den Mädels auch quasi so 5-7 Minuten irgendwie zu Fuß hinlaufen, das war dann wieder gut. So, das haben wir auch relativ schnell für uns entdeckt und dann sind wir eigentlich auch die großen Straßen, haben wir dann gemieden und so weiter. Wir wurden eh immer angeschaut, auch vom Hotel und so weiter. So, beim ersten Mal bin ich raus und so, Sir, Sir, wait, Sir. Und ich so, why? Ja, I didn't call a taxi yet. Und ich so, ja, yeah, we don't need one. So.
Der komische Deutsche.
Die haben es nicht gecheckt. Egal. Also, lass uns ein bisschen über Training sprechen, weil das, ich habe tatsächlich so Bock gefunden zu pumpen. Wir haben ja mal kurz darüber gesprochen.
Geiles Gym mit Maschinen wahrscheinlich gehabt da, oder? Als du 7 von 10 Tagen dort warst.
8. So ja. Geil war das. Also es war echt richtig, richtig gut. Es hat so Spaß gemacht. Also Hammer Strength, mit denen war es ausgestattet. Ich habe mich immer
so. Wirklich? Das Video, was du geschickt hast, sah so aus, als wenn das Equipment eher so aus den 80ern gewesen wäre.
Ja, das
so.
War ja quasi, das war ja nur Adduktoren-Abduktoren-Maschine, oder?
Ja, genau.
Ja, nein, das war, ich glaube, das war aber.
Oder auch, du hast einen so ein Selfie geschickt, wo man halt nur so den Boden gesehen hat und so. Und da dachte ich schon so, okay, das sieht schon relativ alt aus.
Ja. Da gab es alles. Also auch schwere Kurzhanteln, aber schwere Kurzhanteln sind ja zu schwer für mich. Das sagt ja der Name schon. Also von dem her habe ich die auch nicht verwendet. Sondern ich habe nur die Maschinen, nein, ich habe auch was ein bisschen mit Kurzhandel gemacht. Das war super. Also es war echt, das war genial. Das war halt wirklich so für mich wie früher, wo ich mich vorbereitet habe aufs Training. Also quasi auch mein, wusste, wann ich zum Trainieren gehe und so weiter, dementsprechend davor gegessen habe. Ich bin dann immer ins Gym eingecheckt und habe dann, da gab es so ein Candy, da gab es 2 so Candy-Gläser. Und
wieso haben wir das eigentlich nicht bei uns im Gym?
Ja, weiß ich auch nicht. Also so.
Also ich weiß warum, weil dann würde ich halt wirklich nur noch Süßigkeiten essen.
Das hat total Spaß gemacht. Also es war echt gut. Und ich hatte auch so mal wieder so einen richtigen Pump. Und habe dann auch, also ich habe mit dir darüber gesprochen, ich habe mit dem Thilo auch darüber gesprochen. Der Thilo hat nur gelacht und so weiter. Und hat gemeint so, ja, man braucht halt auch bilateralen Scheiß einfach, um sich Pumps abzuholen und so weiter. Das kann man natürlich auch anders. Aber ich habe es dann immer so gemacht für mich. Ich habe krass gepumpt und hat dann am Ende von jedem Training nochmal Rotation durch den ganzen Körper geschickt. Und quasi das, was ich mir vielleicht momentan compressed habe, wieder aufzulockern, in Anführungsstrichen.
Was hast du da gemacht? Also was waren die die expansiven rotatorischen Strategien am Ende?
Also ich habe, für mich ist einer der besten Go-To-Moves ist Half-Kneeling Row am Kabel. Das ist einfach...
So auf mittelschwer so.
Mittelschwer, so für 12er, 15er Reps. Das ist einfach, und da gut atmen und eine gute Position halten und so weiter, das ist krass, finde ich. Also das ist einfach so, das ist eigentlich fast so wie dein neues Warm-up am Boden abhängen und sich einfach nur beladen und einfach mal schauen, was passiert, wenn man einfach die Beckenschaufeln komprimiert, was dann passiert. Das ist total geil. Das habe ich halt eigentlich in jedem Training gemacht, so als Outro. Dann auch so reziprokes Kurzhantelrudern, weil das ist bei mir genau das Gleiche. Da kann ich auch so
total, so nach vorne, einfach nach vorne gelehnt,
vorgebeugt. Ja. Da kann ich auch total gut den Unterschied spüren, wie schlecht meine rechte Seite rotieren kann und wie gut im Vergleich dazu die linke. Das habe ich total viel gemacht. Ich bin auch am Ende eines jeden Trainings bin ich gesprungen. Mhm. Das ist auch Gold wert, finde ich.
Jetzt, da hatte ich auch mal eine Phase, wo ich am Ende eben noch so submaximale, oder nicht mal submaximal, sondern wirklich ganz entspannte Sprünge gemacht habe, auch super. So, wo ich über den ganzen Fuß abrolle.
Voll gut.
Und halt auch nicht die Luft anhalte und so, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, weil ich auch so, ich habe das irgendwie wieder so ein bisschen verworfen, muss ich sagen, aber den Gedanken, das habe ich schon auch mal verfolgt eine gewisse Zeit lang, dass ich halt so sage, okay, ich komprimiere mich hart, ich trainiere schwer, ich gebe Gas, go, go, go und am Ende von der Session mache ich noch was, damit ich halt nicht wie ein Lego-Männchen rausspaziere aus dem Gym, sondern halt wieder geschmeidig und entspannt bin.
Also ich habe mir halt, also das ist ja irgendwie auch naheliegend und jeder und jede, die hier zuhört, die können ja auch quasi visuell diesen biomechanischen Prozess irgendwie nachverfolgen. Ich habe mich eben hart komprimiert und habe mich halt quasi in den Maschinen auch, ich habe nicht so mich in Extension gepresst, wie ich das früher gemacht habe. Aber ich habe halt meinen Körper schon so hardcore in einer Position festgehalten, einfach um mich wirklich nur isoliert auf den jeweiligen Muskel zu konzentrieren. Also hardcore Bodybuilding gemacht.
Und das geht halt auch, also wenn du das mit, keine Ahnung, einer bis null Reps in Reserve machst, so dann geht es ja gar nicht anders. Dann kommst du ja am Ende in eine Extensionsstrategie.
Absolut.
So, das ist sonst trainierst du halt mit 5 bis 6 Reps in Reserve, solche Sachen.
Genau so ist es. Und dann habe ich am Ende halt, weil du es gerade sagst, Sprünge auch und so weiter, halt, ich habe immer Deep Tier Squat Jumps gemacht, weil es halt einfach so ist, das mache ich als Intro und mache es immer als Outro. Und das ist halt, also, das ist Gold wert. Das ist für jeden Extender, also sollte jeder immer machen. Und ich würde vielleicht sogar sagen, halt, zum Beispiel auch vom Schlafen gehen. Also, ich war in der Zeit, hatten wir so eine weiße Hütte, die so eine Veranda hatte. Und da war so eine Strebe und da war ich quasi auf der drittletzten Stufe und habe quasi mich quasi halt immer expandiert geatmet, bevor ich ins Bett gegangen bin. Super. Also es ist einfach so krass.
Ja, ich generell halt, natürlich hat man viel Extension, also nicht nur von der Position her, von der Wirbelsäule und so, sondern halt einfach, du hast halt Extensionsmuster.
Ja.
Du hebst halt was auf, du streckst deine Arme und so weiter. Und dann das Gegenteil am Ende machen. Also das ganze System mal flektieren, rund werden durch die Wirbelsäule, die Hüfte beugen, die Knie beugen, die Sprunggelenke beugen, alles mal beugen und alles mit einer gewissen Weichheit und so. Das ist natürlich geil. Also ich mache jetzt wieder Jefferson Curls zum Beispiel, auch einfach weil ich relativ schwer wieder trainiere und auch wieder härter trainiere jetzt gerade, weil halt keine Basketball-Saison ist. Mhm. Und dann eben einfach so Jefferson Curls, Zercher Jefferson Curls mache ich immer, damit einfach wieder Flexion reinkommt. Der Bene macht die auch, der macht die noch krasser als ich. Der ist so in seiner tiefen Position, weil der auch so, der beugt noch mehr die Knie und die Hüfte auch mehr. Das ist so wie, also wenn du die Position, in der er dann ist, nehmen würdest, das ist wie so Embryonalstellung eigentlich. Bloß ist noch eine Langhantel an dir dranhängt und quasi noch mal so diesen Stretch auch irgendwie verstärkt. Das ist schon geiler Scheiß. Also wenn man ein bisschen Ausgleich haben will für die Sachen, die man halt so macht, dann ist es schon echt gutes Zeug.
Ja, auf jeden Fall.
Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
Also ich habe immer quasi vom Unterkörper her, einen Oberkörper habe ich eigentlich in jedem Training gleichermaßen durchtrainiert. Und Unterkörper habe ich dann immer dazu genommen, irgendwas Kniedominantes oder Hüftdominantes, immer im Wechsel eigentlich. Und das ist halt auch einfach so geil. Natürlich wieder angeschaut worden wie ein UFO.
Auch bilaterales Zeugs für den Unterkörper gemacht?
Habe ich nie.
Okay, also bilateral wurde nur Oberkörper gepumpt. Nur halt für den Pump.
Für den Pump halt. Ja. Nur für den Pump. Und für die Funktion in Anführungsstrichen und eigentlich auch für den Pump. Ich meine, wenn man halt wenn man wirklich gut Single-Leg-ADLs machen kann, also gut hingen kann und gut in seine Glutes reinkommt, und halt da dauerhaft drin bleibt, vor allem wirklich die Welt annimmt in der Exzentrik. Ich meine, dann kriegst du halt so einen Pump im Arsch, das ist halt einfach krass. Richtig krass. Da war so eine russische Personal-Trainerin in dem Gym und die war als ich zum ersten Mal da war, hat sie mich trainieren sehen. Ich glaube, da hat sie noch irgendwie so gedacht, was ist das für ein Spack? Und dann hat sie mich die hat da viel gearbeitet. Und dann hat sie mich gleich irgendwann mal so ein bisschen so unter die Lupe genommen. Dann hat sie mich irgendwann angesprochen, was ich da machen würde. Und dann bin ich halt so mit ihr ins Gespräch gekommen. Und das war halt so ein Genetic Freak auch so. Die hatte halt nur eine Muskelfaser. Das war halt so ihr ganzer Körper. Also schon ein krasses Muskelprofil. Und mit der habe ich dann eine Session mal trainiert und habe ihr das halt so ein bisschen gezeigt und so weiter und konnte mich gut mit der unterhalten auch und so. Und die hat das natürlich sofort gecheckt auch. Mhm. Das war cool.
Geil.
Ja.
Und du wurdest erkannt.
Ja, Shoutout.
Du musst auch noch erzählen. Ich konnte es nicht glauben, als du es erzählt hast.
Wir haben, das hätten wir vielleicht noch machen sollen. Das allererste Training, das ich dort gemacht habe, da war so ein Pärchen. Und ich habe schon gemerkt, so die sprechen kein Englisch, die sprechen auch nicht Russisch. Und dann war es Schweizerdeutsch. Shoutout, wenn ihr den Podcast hört, weil die haben dann sich geoutet und haben gesagt, so, du bist doch der Andi von MTMT. Und dann habe ich gesagt, ja. Es war lustig dann.
Ja, wieso flüstern wir?
Und dann haben sie aber gesagt, so, du schaust ganz anders aus, weil ja. Also die letzten Podcaster hatte ich ja noch kurze Haare, jetzt sind die Haare wegen dem vielen Salzwasser und der Sonne so schnell gewachsen. Und dann, das war lustig dann.
Ah, abgefahren.
Und ich habe mir schon irgendwie so gedacht, weil sie hat auch so Floating Heel Single Leg Hinges gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, wie viele Menschen, so, das muss ja jemand sein, der halt im weitesten Sinne aus diesem Klüngel irgendwie so kommt. So. Und dann habe ich noch einen getroffen, der tatsächlich dann auch bei mir im Ressort war. Das war ein Ire und der hat Lower Body Basics von, oder heißt es so?
Mhm.
Von David Gray. Von David Gray trainiert.
Ja, geil.
Ja, es war lustig. Ja.
Ja, die Bubble wächst und ist worldwide inzwischen.
Absolut.
I love it.
Und dann habe ich noch mit einem trainiert, das war ein Franzose. Das war so ein Rugby-Spieler. Es war ein krasser Kanten. Uff.
Ja, Rugby-Spieler sind die fiesesten Kanten, die rumlaufen.
Das war ein krasser Typ. Also der war klein und boxy, hatte also so fette Oberschenkel, es war unglaublich. Der war mit seiner Freundin da und der hat dann gebencht, der hat sich leider wehgetan, weil der hat, wie es halt so ist in so einem Gym, hat sich halt die Langhantel schwer beladen und weil sie keinen Nörling mehr hatte, so heißt das, glaube ich, gell? Mhm. Ist ihm aus der Hand gerutscht und halt sein Girl hat gespottet, aber die konnte es natürlich nicht halten. Ist ihm halt die Handel auf die Brust gecrackt.
Boah, der Suicide Grip gebancht, oder was?
Ja.
Eieieiei.
Ja. Hat es dann aber.
Kinder, don't try this at home.
Ja, don't try this at home.
Bitte keinen Suicide Grip, also mit Daumen greifen, so ja. Einen richtigen Griff beim Bankdrücken. Da gibt's ganz schlimme Videos auch. Oh.
Ja. Hat es aber wie ein echter Gallier weggesteckt.
Das glaube ich.
Also, es war echt lustig. Da war echt immer eine gute Crowd in dem Gym. Das hat echt Spaß gemacht, ja. Das war echt eine super Zeit dort. Wenn ich das über die komplette Länge gehabt hätte, dann wäre es echt mal interessant gewesen, irgendwie so Körpertransformation irgendwie, also gewichtsmäßig und so weiter auch festzustellen, weil ich mir natürlich schon einbilde nach diesen paar Trainings, dass ich natürlich schon wieder krass gegaint habe, logischerweise.
Ja, klar. Das eine Mal, als wir telefoniert haben, also halt mit Video, da saß du ja auch so, da war das Licht auch gut, so schummriges Licht, aber ja, so von oben, und er saß natürlich oben ohne da und hat mir auch erzählt, wie krass er schon gegaint hat durch 3 Trainingseinheiten. Aber bei dir ist es auch irgendwie krass, weil da war ich so, okay, deine Schultern sehen wirklich krass aus und sonst hast du ja keine Schultern. Sonst hast du immer nur Packs. Also vielleicht ist es wirklich so, dass es einfach bei dir halt so ist, wie sich's alle wünschen. Ich trainiere 3-mal Schultern und schon habe ich auf einmal fette Kanonenkugeln.
Ja, fett jetzt hin oder her, das haben wir dahingestellt, aber die
Aus... Ich hab dann natürlich gesagt, ja, du bist halt einfach dünn, ja, und deswegen sehen deine Schultern jetzt groß aus, ja, so relativ.
Ist auch so. Ist ja auch definitiv so.
Das war wahrscheinlich auch nach den 10 Tagen, von denen du vorhin gesprochen hast. Also kann schon auch sein, dass du da ein bisschen dünner warst.
Aber was ich so, ich meine, die Bottomline von dem Ganzen ist halt einfach so, wenn man Bock auf den Prozess hat, dann passiert auch was. Und man muss eben den Prozess so kreieren, dass es einen Spaß macht, und dann, ja, dann wird man unweigerlich erfolgreich sein. Bin ich fest davon überzeugt.
Also doch, love your process und so weiter.
Absolut love your process.
Als die wichtigste Trainingsvariable.
Definitiv.
Ja. Da habe ich letztens so einen kleinen Instagram-Rant rausgehauen, wo ich so kurz gesagt habe, so dieses ganze Progression und man braucht immer einen Trainingsplan und alles muss immer hier messbar gesteigert werden und Progressive Overload und so. Das ist alles, das ist eigentlich was für Anfänger so ungefähr. Also ja, ist egal. Weil wenn du einen Trainings-IQ hast, einen hohen, und auch noch Bock auf die Sache, die du machst, so dann kannst du ja trainieren, dann weißt du ja, wie Training geht, und dann wirst du mehr machen, wenn mehr geht und so weiter, und dann wirst du auch gerne mehr machen, wenn mehr geht, weil du halt einfach Bock auf die Sache hast, und dann wirst du halt einfach ultra geile Gains machen, und zwar nicht nur Muskelgains und Kraftgains, sondern halt auch Spaßgains und einfach überhaupt insgesamt Lebensgains. Und das ist so, ich glaube, es gibt so wenig Leute, die so trainieren und das können oder sich das oder das zulassen, was
ja, ja.
Was echt eigentlich ein bisschen schade ist. Also dass diese extreme Technisierung und Verwissenschaftlichung von Training und so weiter, die bringt schon echt ein paar fette Minuspunkte mit sich potenziell.
Ja, aber ich meine, jetzt sei mal ehrlich, wenn du zurückblickst in der Zeit, als ich dich gecoacht habe, so in deiner Powerlifting-Phase noch.
Als du es versucht hast und ich mich permanent gesträubt habe.
Genau, da hatten wir genau das gleiche Thema die ganze Zeit.
Ja, genau, da wolltest du mir das erklären, was ich gerade hier postuliert habe.
Ja.
Und war mal so, Andi, was willst du von mir? Sag mir genau, welches Gewicht und wie viel Reps jetzt weiter. Du immer so, jetzt schauen wir mal. Ich erst, nein.
Aber
da war ich halt auch noch ein Rookie, da hatte ich keinen Trainingssieg.
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, das ist eigentlich was für Anfänger. Und das ist ja auch gut, weil du musst dich an irgendwas orientieren. Ja, und ich meine, im Optimalfall hast du halt irgendwelche anderen Leute um dich herum, die halt vielleicht schon länger trainieren als du, die dich halt mitziehen, ja, an denen du dich irgendwie orientieren kannst und so weiter. Das ist ja immer schön, wenn man sowas hat. Also, by the way, man muss Training in so einem Fitnessstudio, auch wenn es eine Individualsportart ist, nicht alleine machen, sondern es gibt so viel Möglichkeit, das eben gemeinsam zu erleben und halt alles, was dazugehört. So. Das habe ich da auch wieder gesehen zum Beispiel. Die waren am Anfang, also viele natürlich auch, so wie immer in so einem Gym, halt so total stoisch und wie so verschüchterte Löwen. So, weiß ich jetzt nicht, ist es mein Freund oder ist es mein Feind und so weiter, wo man halt immer eigentlich halt high-fiven könnte und halt eine geile Zeit zusammen haben könnte. So. Ja. You get the point. Also von dem her, du weißt ja, ich bin ja voll bei dir. Also so dieses intuitiv trainieren und auch einfach zu wissen, was tut einem gut. Und auch so, und da sind wir wieder bei Fühlen. Ich habe halt so krass gefühlt und so krass gesqueezed und so weiter. Ich habe wirklich
Bodybuilding gefühlt.
Ja. Ich habe wenig Gewicht. Wenig ist ja immer auch relativ und so weiter. Und da war auch einer dabei, der hat sich dann auch geoutet als Deutscher. So, und das war ein krasser Kanten auch. Das war, obwohl es halt da irgendwie 40 Grad hatte, war der halt irgendwie angezogen und hat erst natürlich, wie heißt es schön?
Pumpcover oder was?
Pumpcover.
Pumpcover bei 40 Grad.
Und erst als der Pump da war, hat er sich ausgezogen.
Ah, geil.
Und er hat halt auch so, wie wirklich so ein typischer Bodybuilder trainiert. Also viel mehr noch als ich. Also halt immer so Partial Reps und immer so beim Shoulder Press immer nur in der Schulter geblieben und krasseste Mienen verzogen und so weiter. Es war verrückt, aber es war lustig. Mit dem habe ich mich dann auch angefreundet. Und der hat da, was hat er mir erzählt? 8 Wochen trainiert er in diesem Gym, so. Und das macht er, glaube ich, seit irgendwie 8 Jahren oder so, oder, also halt seit mehreren Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Aber der fährt da immer hin, auf Koh Samui, ist da irgendwie eben jedes Jahr.
Also immer dahin, wo halt das beste Gym ist, logischerweise,
macht da halt wird da, Urlaub gemacht. Macht halt sein Trainingslager dort.
Geil.
So, wirklich.
Ja, ist ja auch ein guter Spot. Also ich meine, die ganzen Kampfsportler und so, die sind ja auch alle aus einem Grund dort für ihre Camps
absolut,
und so weiter.
Absolut. Also es war eine geile Zeit. Und es hat mir einfach halt so den Bock auf Training wieder zurückgegeben, dass ich jetzt schon, also wirklich, das hat mir so viel gebracht. Ich habe es dir gesagt, ich habe es auch dem Thilo gesagt. Der Thilo hat sich auch übers Telefon so gefreut für mich. Das habe ich so gemerkt. Und das ist auch so ein großer Abstrahleffekt für, wie heißt es? Dieses Training, was der Thilo und ich machen wollten, mal vor langer Zeit.
Ach, euer Trainingsplan, Old Man Fit, oder
was? Old Man Fit, ja, das wird nicht so heißen, darf man nicht. Das schimpft mich ja die Barbara.
Working Title.
Working Title, genau. Aber es war echt total geil. Also wirklich, wirklich gut. Und auch so diese ganzen Dinge, so, so ein bisschen Nutrition Timing mal einzuhalten und einfach zu sehen, dass es halt doch auch halt was bringt.
Ja, klar.
Krass. Also weißt du, gerade in Vorbereitung, das habe ich ja auch, habe ich dir auch erzählt, glaube ich, gell? Ich habe immer Kokosnuss mit Zucker und Salz getrunken vorm Training. Geil.
Ist ja auch ultra geil.
Also ultra so, geil war das.
Nicht nur, weil es geil schmeckt.
Genau.
Sondern auch wirklich physiologisch halt krass viel Sinn macht.
Das war echt gut. Also es hat total Spaß gemacht. Das heißt, dass ich jetzt für die Zeit in Portugal schon geschaut habe, wo die Gyms nahe zu den nächsten Locations sind.
Mhm. Geil.
Also ich lasse es nicht abreißen, sondern im Gegenteil, da wird weiter trainiert. Ich habe Saubock.
Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, ob du einen gewissen Trainings-IQ besitzt. Kannst du in einen random Gym kommen und völlig ohne Plan eine richtig geile, produktive Session machen? Oder stehst du da drin und bist so, boah, ja, die haben ja ganz anderes Equipment und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und ich kann gar nicht meine Übungen, in denen ich eigentlich gerade drin bin, weiter progressieren und so weiter. Wenn das so ist, dann ist da auf jeden Fall Potenzial, dass man sich noch weiterentwickelt, sich und seinen Trainings-IQ. Und dann kann man sich, also logischerweise kann man sich wie immer auf diesem Spektrum bewegen, sollte man auch. Also ich glaube, das ist dann das Allerbeste, wenn du sagen kannst, okay, fuck it, ich trainiere jetzt hier diesen Block 6 Wochen, Scheuklappen auf, harte Progression, aber danach, kann man, wenn du dann keinen Bock mehr drauf hast, du machst halt 6 Wochen, trainierst halt einfach. Wenn du weißt, wie es geht. Und weil vorhin so, als ich gesagt habe, ja, da war ich halt noch ein Rookie, als du versucht hast, mich zu coachen damals. Aber da habe ich ja schon 10 Jahre trainiert oder so. Und ich war halt maximal ein Intermediate. Wie heißt es auf Deutsch? Ja. Also.
Ein Mittlerer.
Genau, ein mittlerer Mensch. Ein Mittelmensch.
Ja. Also es war echt. Ich bin, man merkt es ja hoffentlich, ich war und bin total begeistert. Und ich, auch die Hanna, also so, die hat sich sichtlich für mich mitgefreut. Also sie hat immer gemeint so, logischerweise, ich meine, das kennen wir ja alle, du kommst von einem geilen Training zurück und so weiter und hast einfach so viel Boxes getickt, bist so selbstzufrieden, das hat einfach so viel Energieabstrahleffekte für alle. Das heißt, meine Geduld war mal 1000 allen gegenüber. Das merken gleich die Kinder, dadurch, dass meine Geduld hoch ist, ist die Stimmung hoch und so weiter, die Stimmung von den Kindern war hoch, dadurch konnte die Hanna wieder ihre Sachen machen, etc., etc., also es ist echt super.
Training Beste.
Wirklich.
Und wenn es kein Stress ist, sondern wirklich Freude bereitet.
Ja, so absolute Freude.
Hundertprozentig, dann ist es das Allerbeste.
Ja, so, das war echt super gut.
Boah. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich jetzt weitermache mit meinem Training. Ich schwank da auch so ein bisschen hin und her gerade. Gestern habe ich wieder so eine richtig technische, super nerdige Session gemacht. So mit verschiedenen Sachen ausprobiert, Rotationswerte gemessen, Vorher-Nachher-Messung, Sachen gefilmt. Danach noch wirklich 1,5 Stunden Videoanalyse gemacht von den Sachen, Screenshots gemacht, Linien eingezeichnet. So die ganze Scheiße, so was ich irgendwie ab und zu halt mache. Ist übrigens geil, im Handy gibt's ja so, du kannst Linien reinmalen in Bilder, aber da gibt's ja auch dieses Lineal, was dir wirklich die Gradanzahlen anzeigt. Krass. Das heißt, du kannst dann genau so aufs Grad genau halt irgendwelche Rotationswerte checken und so. Das ist schon ein geiler Scheiß für so Geeks wie mich. Aber da war ich gestern, auch weil ich halt wieder so, weil ich so ein kleines Problemchen jetzt so habe, also es ist nicht schlimm, aber ich dachte mir jetzt so, auch getriggert durch meine Plantarfasziitis, die ich ja ein Jahr lang wegignoriert habe, dachte ich mir so, ah, jetzt kümmere ich mich mal so ein bisschen früher drum, so, und mache nicht einfach nur go, 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 wird schon passen. Und ich weiß es ja auch, also ich verstehe ja irgendwie, was meine Anatomie und Biomechanik so ist, also jetzt im Becken in dem Fall. Und dann weiß ich auch irgendwie, wie ich dagegen arbeiten soll. Aber es ist immer so diese Balance aus, ich will mich natürlich nicht fragil machen dadurch und sagen, oh nee, ich kann das und das nicht machen, ich darf das und das nicht machen, weil ich habe ja in der Hüfte das und das und so weiter. Und meine Rotation ist links schlechter als rechts, also muss ich aufpassen mit dem und dem. So, da will ich ja eigentlich, bin ich eigentlich immer das Gegenteil. Aber ja, jetzt bin ich gerade wieder dabei, diese zwei Welten wieder zu vereinen. Und das ist ja dann auch, also es geht ja dann auch logischerweise nach Gefühl. Also die Dinge, die ich gestern halt gefühlt habe und dann verändert habe, zum Beispiel in meinem Squat, so habe ich mich halt einfach anders hingestellt und war so, oh, das fühlt sich irgendwie viel besser an und so. Und dann siehst du halt nachher auch auf dem Video so, ah, okay. Ich hatte auch tatsächlich nicht mehr diesen, also in dem Fall war es dann so ein Hip-Hike und so ein Shift im Squat und so weiter. Wahrscheinlich Dinge, die man gar nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Also wirklich kleine Feinheiten, aber halt in Slow-Mo und mit Screenshots kannst du das dann analysieren, auseinandernehmen. Also ja, das richtige Gefühl haben ist wichtig am Ende. Und seit gestern bin ich echt wieder am Überlegen, wie ich jetzt weitermache, weil ich schon auch wieder eigentlich ein paar Wochen ganz relativ konstant trainiert habe, bis auf die paar Wochenenden, die halt da so zwischendrin waren. Ich weiß auch immer gar nicht, wie sinnvoll das ist, so diese Dinge dann zu teilen, also jetzt hier auf Instagram oder im Podcast drüber zu reden, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade ihr, unser Publikum, gerne mal dazu neigt, eben so diese ganzen biomechanischen Feinheiten zu nehmen und dann das eigene Training und die eigene Bewegung halt zu überanalysieren. Und dann wird man irgendwie neurotisch mit seinem Training und mit seiner Bewegung, was halt nicht Sinn der Sache ist.
Es ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Ich glaube aber, dass, wie immer im Leben, es gibt halt für alles seine Zeit. Und ich glaube schon, dass man, das kommt auch immer darauf an, wie man wired ist, logischerweise. Und es gibt halt Leute, die das wahrscheinlich auch als Excuse nehmen dann und zu sagen, so, okay, oh, darf ich nicht und so weiter. Das ist natürlich definitiv nicht sinnstiftend. Aber ich glaube schon, dass es einfach eine gewisse Zeit bedarf, um sich vielleicht durchaus auch überfokussiert mit einer Thematik zu beschäftigen, um dann eine bessere Lösung zu finden und die dann tatsächlich auch wieder zu beladen und zu belasten. Bei mir ist es so, dass meine Achillessehne rechts, die ist ja irgendwie dauerinflamed, so mehr oder weniger, weil mein Fuß seine Form nicht gut verändern kann. Und so nach dem Motto, don't fight tension with tension, so ist es, glaube ich, so, dass ich auf Biegen und Brechen halt versucht habe, meinen Fuß von der Supination, in der er eingefroren ist, mal in eine proniertere Position zu bringen. Aber es war wahrscheinlich nie proniert, sondern evertiert.
Wenn du versucht hast, den Fuß da rein zu prügeln in die Position, dann war es höchstwahrscheinlich keine Pronation, weil Pronation ist halt Entspannung.
Genau. Und ich habe da, das ist genau so ein Beispiel dafür. Ich habe mich jetzt diese ganzen 6 Wochen extrem damit beschäftigt. Und ja auch, ich war ja nur barfuß und halt auch extrem meine Füße angeschaut und so weiter. Was machen meine Füße? Und aufsteigend, wie steht meine Hüfte im Raum, wenn ich meinen Fuß so oder so belaste? Und ich glaube schon, dass man, also wenn man ein Guter oder eine Gute ist, dann braucht man auch dieses Überfokussiertsein, um tatsächlich so ein Grundmuster überhaupt ausgleichen zu können. Weil sonst hast du ja diese Nuance an Verständnis gar nicht. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und das ist halt total wichtig. Aber es ist auch, glaube ich, nur dann wichtig, wenn man überhaupt schon irgendwie eine Thematik/Problematik irgendwie bei sich erkannt hat. Und das habe ich natürlich.
Ja, das ist genauso die Sache. Also fängt man an, sich reinzunörden, sobald man halt irgendwie merkt, dass was ist. So, ja. Dann sollte man. Und wie viel Wert hat es quasi Prehab-mäßig zu arbeiten, dass man halt gar nicht erst Probleme bekommt? Also, Und man wird ja dann auch teilweise zu Recht vom Internet gecancelt, wenn man von sowas spricht, weil man kann natürlich keine Verletzungen verhindern, bla 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 bla. Ja, I get it. Mhm. Aber das ist auch so ein, finde ich, ein interessantes Thema. Also eben, wie biomechanisch nerdig reingezoomt arbeitet man, damit man gar nicht erst Probleme kriegt, ist es von vornherein ein komplettes falsches Mindset und man sollte einfach ballern, Gas geben und wenn halt irgendwas passiert, dann drauf reagieren. Also weißt du, wie viel Proaktivität ist wirklich sinnvoll? Und da sind wir dann auch wieder beim Spaß an der Sache, weil eben das ist mir immer noch das Wichtigste nach wie vor, dass ich einfach Bock auf mein Training habe, dass mir das Spaß macht. Und wenn man jetzt zu neurotisch proaktiv immer arbeitet, ja, dann macht es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Spaß, weil du ja immer ein fragiles Denken
voll
quasi mit reinbringst in dein Training.
Ich glaube, das ist total, also ich glaube, dass es dafür auch eben Experten bedarf. Ich meine, deswegen gibt's uns. Da bin ich fest davon überzeugt, weil es einfach dann so ist, dass du erfüllst dieses Spektrum zwischen Spaß und Ballern oder sich belasten und auf der anderen Seite auch den Call nach hier mit meinem fast 50-jährigen Körper zu sagen, okay, hey, wenn du dich weiterhin, also wenn du weiterhin bei einem Single-Leg-Hinge so stehst und dich schwerer belastest, dann kriege ich sofort nach einem Trainingssatz die Quittung. Und das ist ja das Geile daran, dass du halt
Instant Feedback ist sehr wertvoll. Ja.
So wertvoll, dass du sofort checkst, okay, schau dir deinen Fuß an, schau dir an, wie du dich belastet hast. Hast du quasi den Trade-off jetzt, bist du denn eingegangen, deine Position in Anführungsstrichen zu verlieren, weil du halt jetzt jemanden impressen wolltest in einem neuen Gym. So quasi, du machst eine Bewegung auf einem Bein mit dem Gewicht und so weiter.
Die russische Personal-Trainerin so ja. Ein bisschen.
Oder gehst du, hast du denn deinen Laserfokus weiterhin auf die Bewältigungsstrategie, die dich eigentlich dahin versetzt, dass dir nach diesem Single-Leg-Hinge deine Hüfte nicht mehr wehtut?
Und das ist so das Ding, weil wenn man jünger ist, dann kriegt man dieses Feedback auch irgendwann, aber es ist halt nicht instant. Du kriegst es nicht nach einem Satz.
Absolut.
Sondern vielleicht erst nach 5 Monaten oder
ja,
so.
Ja.
Und das macht das Ganze auch immer so schwierig und so krass kontextabhängig und individuell dann. Ja. Weil eben so dieses Zwicken in meiner Hüfte, was ich jetzt habe, das wurde nicht ausgelöst durch die Übung, die ich, keine Ahnung, am Montag trainiert habe, sondern halt mein Training, was ich über die letzten paar Wochen so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. So. Ich habe, deswegen habe ich gerade mein Handy aufgemacht, weil da habe ich auch letztens mal wieder drüber gerantet auf Instagram, so, ihr wisst ja, wie das läuft, wenn ihr mir folgt. Und da hat mir jemand gefragt, da habe ich irgendwie über Körpergefühl geredet und dass viele Leute, die schon sehr, sehr lang trainieren, eigentlich trotzdem scheiß Körpergefühl haben. Da hat mich jemand gefragt, was verstehst du eigentlich unter einem guten Körpergefühl? Und da war ich so, das ist eine verdammt gute Frage. Aber am Ende, wie so oft, ist es, glaube ich, die Fähigkeit, dass du dich auf dem Spektrum zwischen ich nehme alles wahr und bin krass in meinem Körper drin und ich nehme meinen Körper nicht wahr und konzentriere mich aufs Externe, zum Beispiel auf das Bewegen von einem schweren Gewicht einfach nur, dass du dich auf diesem Spektrum bewegen kannst und je nach Kontext und je nach Anforderungen halt auf der richtigen Seite von dem Spektrum bist. Weil wenn du die ganze Zeit in deinem, und das habe ich auch damit gemeint, die ganze Zeit nur in deinem Körper drin bist und alles wahrnimmst, was du machst mit jeder Bewegung und so weiter, und du bist nur da, dann hast du kein gutes Körpergefühl, weil dir die andere Seite fehlt. Wenn du nur scheiß drauf, ballern, mir tut zwar was weh, aber ich ignoriere das bist, dann hast du auch kein gutes Körpergefühl. Wenn du beides kannst und beides zum richtigen Zeitpunkt anwenden kannst, dann hast du ein gutes Körpergefühl am Ende. So, darum geht's ja, dass du den Switch hinbekommst. Wie so oft, also Variabilität halt. Also danke Severin, der hat mir die Frage gestellt, der stellt immer sehr, sehr gute Fragen übrigens. Hat mich zum Nachdenken gebracht, was dieses Thema angeht. Und am Ende gar nicht so deep. Und er auch irgendwie ganz oft immer die gleiche Antwort rausgezoomt. Also was ist ein gutes so und so? Ja, meistens ist es Variabilität in diesem Bereich besitzen. Zugriff auf ein Spektrum haben und eben im richtigen Kontext das Richtige anwenden können.
Ja, absolut. Ich finde, wenn man dann reingezoomt in diesem Zustand sich befindet, dann gibt es so viel Möglichkeit, eben von diesem extremen Punkt das mitzunehmen als Ausgangspunkt, um ihn dann, das ist ja immer das Gleiche, um ihn dann quasi wieder ans andere Ende des Spektrums zu bringen. Und das ist doch, wo die Magie passiert.
Ja.
Wenn du dann, also was wir auch immer wieder sagen, wenn du dann quasi halt ein besseres, neueres Verständnis bekommst, ich sag mal neuer, weil ob es besser ist, weiß ich immer noch gar nicht. So, ich probiere es halt aus und schau mir dann an, wie das Outcome ist. So. Und das Outcome ist oft bei mir mittlerweile so, dass ich tatsächlich auch leistungsfähiger bin. Das heißt auch mehr Gewicht oder halt mehr Reps bewältigen kann und gleichzeitig schmerzfreier bin. Und zwar im Satz, aber auch danach. Und das ist ja super. Also besser geht's ja gar nicht.
Das ist schon fast eine Gabe, ja, dieses eben Instant Feedback, was man da bekommt. Es ist schon, wenn man mal reingetaucht ist, wenn man mal in diesen Biomechanik- und Bewegungsbrunnen reingefallen ist, dann ist es teilweise echt tricky. Auch das habe ich mir gestern gedacht, weil, okay, irgendwie hängt es damit zusammen, dass mir links ein bisschen Innenrotationsfähigkeit fehlt. So, das weiß ich schon ganz lange, dass es so ist. Es macht auch total Sinn, dass es so ist. Das ist eine Adaption, die mein Körper eingegangen ist, aus Gründen wie zum Beispiel dem Sport, den ich spiele und so weiter. So, das macht total Sinn. Und dann so, okay, wie verbessere ich das jetzt? Und dann geht's los. Dann kannst du sagen, okay, ich kann an meiner Pronation arbeiten auf der linken Seite, weil die hat Einfluss auf meine Innenrotationsmechaniken auf der linken Seite. Cool. Ich kann aber auch an der Innenrotationsfähigkeit von meiner Tibia arbeiten, weil die kann auch nicht gut nach innen rotieren. Okay, cool. Ich könnte aber auch an der Innenrotation von meinem Femur in Isolation arbeiten und darüber nachdenken. Okay, cool. Ich könnte aber auch an meiner AFIR arbeiten, also daran, dass mein Becken geschmeidiger nach innen rotieren kann auf einem stabilen Femur. Okay, das könnte ich auch noch machen. Cool. Ich könnte auch an der Innenrotation von meinem Becken an sich arbeiten. Das geht auch und das könnte vielleicht auch meine Innenrotation insgesamt verbessern. Okay, cool. Und da hören wir jetzt mal auf. Also jetzt quasi vom Fuß bis hoch zum Becken gibt es so viele Dinge, die man machen könnte, um eine Sache zu verbessern, weil diese Dinge halt alle zusammengehören, logischerweise, weil halt alles miteinander verbunden ist und der Fuß bedingt, wie sich die Tibia bedingt, wie sich der Femur bewegt, das bedingt, wie deine Hüfte rotiert und dein Becken bedingt auch noch, wie deine Hüfte rotieren kann, also das geht dann wieder von oben nach unten und dann bist du so, yo, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Und also von daher, ich verstehe den Struggle, den ja auch viele Leute immer so an mich rantragen, die auch infiziert sind von diesem, ich will Bewegen besser verstehen, ich will Biomechanik besser verstehen und so weiter. Also ich verstehe, was für Struggles das sorgen kann, weil man halt irgendwann, da sind wir auch wieder beim Thema, den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht. Und da muss man dann halt immer wieder rauszoomen und halt den Wald sehen und sich nicht auf den einen Baum konzentrieren, eben den einen Baum Fuß, / Pronation oder whatever, whatever. Und das ist das, was der Andi, glaube ich, auch gerade gemeint hat, dass du eben dieses reingezoomte, hi Andi, dieses reingezoomte Verständnis dann eben richtig einordnen kannst für dich und in dein rausgezoomtes Verständnis, sprich du siehst wieder den ganzen Wald, dann hier und da halt applizieren kannst, ohne dass du dich zu sehr auf irgendwas versteifst. Und das ist kein leichter Prozess.
Das ist überhaupt kein leichter Prozess und da muss man einfach so viel Reps quasi absolvieren, dass man das überhaupt nur ansatzweise irgendwie auch wirklich sinnstiftend machen kann. Mir ist gerade dazu eingefallen, dass ich eben in diesem Prozess von Don't Fight Tension with Tension und so auf Biegen und Brechen meinen rechten Fuß mal zu einem Shape Change zu bewegen, mir auch viel Gedanken darüber gemacht habe, dass ich nicht nur, ich sage jetzt einfach mal, frontal und transversale Ebene irgendwie denke, sondern dass ich auch viel, ihr wisst, man kann keine Ebenen isolieren, aber rein vom Körperschwerpunktsmanagement in der Sagittalebene, da habe ich wieder viel manipuliert. Weil ich glaube, das ist so eine low-hanging fruit, die man aber vergisst, weil man so spezifisch werden will, weil man denkt.
Genau, man ist schon so, alles ist Rotation, ich beachte, die Sagittalebene gibt es gar nicht, da denke ich gar nicht mehr drüber nach.
So. Aber so ist es doch.
Ja, voll.
Ich meine, man verkopft sich dann in, keine Ahnung, in die fünfte Layer des Problems, obwohl man die einfachste übersieht. Und das habe ich viel gemacht, auch eben auf Koh Samui und habe auch, als in der Zeit, wo ich nicht im Gym war, ich habe es vorhin gesagt, ich habe ja nie Schuhe angehabt, außer wir waren auf der Straße, weil es da einfach so zu heiß und zu gefährlich ist. und habe mir angeschaut, wie meine Füße stehen und wie ich quasi auch den Fuß belaste. So, also Extensionsstrategie immer auf Angriff und immer vielleicht auch, ich muss weg. Wird es vielleicht schon wieder philosophisch. Aber dieses ich muss weg, sprich mein Körperschwerpunkt lastet auf meinem Vorfuß, das hast du ja eigentlich nur, wenn du denkst, du musst weg. Wenn du aber zufrieden bist mit dem, wo du bist, dann wird automatisch, und das ist kein Witz, das ist eine Feststellung, die ich bei mir wirklich hatte, dann wirst du automatisch diese Belastung vom Vorfuß auf den Mittelfuß oder vielleicht sogar bei mir noch weiter nach hinten, so ins letzte Drittel des Fußes bekommen.
Das ist erstmal der größte Hebel. Also Körperschwerpunktmanagement in der Sagittalebene.
Absolut.
Das ist einfach so.
Das ist so.
Ich bin da jetzt auch noch mal tiefer eingetaucht. Also einfach so in das Mechanische davon wirklich. Also gar nicht mal das Biomechanische, sondern wirklich einfach so die mechanischen Fakten für die MTMT-Methode, wo ich auch noch mal gemerkt habe, so da muss man reingehen. Mhm. Weil das verändert natürlich alles. Das verändert so grundsätzlich die Stellung von deinen Knochen. So ich zum Beispiel als alter Buttgripper im Stehen einfach immer meinen Arsch angespannt und immer Spannung hinten in meinen Glutes, ja. Im Beckenboden, so im hinteren Teil von meinem Beckenboden und so weiter. So das merke ich so richtig. Sobald ich mal ausatme und eben nicht, vielleicht auch nicht vor was weglaufen, also ich muss hier weg, sondern ich muss immer wohin.
Ja.
Ich muss immer, ich muss das machen, ich muss das als nächstes machen, ja. Oh, ich muss auch noch das machen und so weiter. So, sobald ich da mal so ein bisschen rauskomme und halt wirklich mal ausatme und wieder meinen Brustkorb nach hinten fallen lasse, so schon relaxieren sich muskulär so diese Areale, die bei mir halt sonst einfach immer unter Dauerfeuer sind. Ich merke es nur beim Zähneputzen, das ist immer so krass. Und das ist wirklich auch so, also ich werde da schon auch so ein bisschen Andy-ish inzwischen, dass ich abends, wenn ich beim Zähneputzen stehe, merke, wie mein Tag war. Je nachdem, wie krass angespannt meine Glutes und mein Beckenboden ist, versus sind diese Muskeln vielleicht einfach mal loose. So.
Und das ist wirklich so krass. Also wenn man sich nur eben diese Veränderung vom Körperschwerpunkt über den Fuß zu steuern und das bewusste Feedback einzuholen, wie du schon gesagt hast, auch der Brustkorb droppt natürlich nach hinten. Also du hast einfach so eine komplette Veränderung deines kompletten Systems und das passiert halt instantly.
Dein ganzer Körper muss sich anders und neu organisieren, wenn sich dein Schwerpunkt verschiebt im Raum. Das
Absolut.
Geht gar nicht anders. Das
Absolut.
Ist einfach Physik.
Ja. So. Genau, das ist einfach Physik. Und das ist so krass.
Und es hat eben Einfluss, dann sind wir bei systemisch und integriert, ganzheitlich, whatever. So, das ist erstmal, du kannst nicht dein ganzes System beeinflussen, wenn du das beeinflusst. Ja. Und das ist auch das ist ja dann am Ende auch das Coole, warum sich diese ganzen deepen und nerdigen Gedanken lohnen, weil es dich auch einfach zu einem besseren Coach macht, weil du dann verstehst so, okay, wenn ich das beeinflusse, wenn ich diese eine Variable beeinflusse mit einem Cue oder mit einem Constraint oder mit einer Übung, so dann habe ich einen sehr, sehr großen Hebel und ein sehr großes Potenzial für eine Veränderung.
Ich habe mir natürlich auch, weil ich viele nackte Leiber gesehen habe jetzt, also halt, oder in Bikini oder in Badehosen und so weiter. Ich habe mir natürlich viele, viele Körperformen angeschaut.
Nacktheit ist da aber nicht so cool, oder? So FKK-mäßig?
Nein, also ich meine halt.
Ja, weil ich musste gerade an die Strände auf Kreta denken, weil da ist ganz schön viel richtige Nacktheit zum Beispiel.
Und da schaust du dir halt einfach viele Leute an und in diesem ersten Ressort habe ich ja nur uns selber nackt gesehen und das kannte ich ja schon. Aber in dem zweiten Ressort habe ich halt dann viele Menschen immer wieder gesehen und konnte deren Körper studieren. Und das ist halt schon krass. Also jetzt wenn wir wieder bei diesem ich muss hier weg oder ich muss noch dies und jenes tun, versus vielleicht die gegenteilige Körperform und was man da psychodynamisch auch damit assoziieren könnte. Habe ich mir auch so viele Gedanken wieder gemacht. Ach, das macht schon Spaß.
Der creepy Psychodynamiker am Strand. Also hinter seiner Sonnenbrille.
So.
Ja, genau.
Ja, ich meine, wir lachen drüber, aber es ist halt, das ist halt so.
Das ist dieses biopsychosoziale Modell mal wieder.
Mhm. Aber auch das, weil du hast ja gerade gesagt, so, das gibt halt so viel wertvolle Ableitung für Training. So, ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben mit unserem Mentorship und als wir so Strichmännchen und Frauen gezeichnet haben und quasi die Teilnehmenden immer gefragt haben, so ohne dass du irgendwas von irgendwie, keine Ahnung, wide oder narrow eyes, air, whatsoever verstehst. Wenn du das Bild anschaust, was sagt dir dieses Bild? Wo muss der Mensch hin verschoben werden?
Ja. Ach, deine Vogelstrichmännchen.
Ja, genau. Ja.
Ja, und die Trainingsableitungen sind dann eben oft, wenn man so drüber nachdenken kann, die sind halt nicht komplex und kompliziert und mir explodiert der Kopf, sondern die sind dann wieder total simpel wiederum. So, vom Simplen zum Komplexen, wieder zurück zum Simplen. Und dann ist geil.
Ja, das hatte ich jetzt mit dem Josh, hieß der. Das war ein Brite und der hat ein eben Thai-Box-Camp gemacht. Der war jetzt am Ende, die letzte Woche war ich in dem gleichen Hotel wie der. Den habe ich gleich am ersten Tag im Aufzug getroffen. Habe eigentlich gedacht, der wollte was anderes von mir, als nur über Training zu sprechen. So kam es mir vor jedenfalls, habe ich mich aber getäuscht. Und den habe ich eigentlich auch, weil ich quasi jetzt in Bangkok im letzten Hotel hatten wir auch ein Gym, da war ich dann auch jeden Tag. Also mit dem habe ich habe nicht jeden Tag Krafttraining gemacht, aber fünfmal. Aber ich war jeden Tag dort und habe mich halt einfach bewegt. Also ich habe halt geatmet, bin gesprungen und so weiter. Und der hat mich dann auch irgendwann mal gefragt, so was ich da mache und so weiter. Weil der hat halt immer seine Stretches gemacht. Der war in der Früh immer im Gym und hat halt gekämpft. Und dann war er im Hotel, hat gechillt. Und hat sich dann halt immer so geformrollt und gestretched und so weiter. Und dann habe ich ihm mal so gesagt, was ich so mache. Es war spannend. Es ist schon krass, wenn man so sieht, so wie unterbesetzt eigentlich so unser Circle ist.
Oh, das ist so krass. Ja.
Ich war echt begeistert, als ich da eben auf Koh Samui in diesem Gym halt offensichtlich irgendwie drei, ja genau, also dieses Schweizer Pärchen und diesen Iren da getroffen habe, die offensichtlich halt auch so Zeugs gemacht haben, wie wir es machen. Aber ansonsten halt nur so wie ich früher halt trainiert habe. So.
Damals.
Damals halt.
Das ist wirklich ein Thing. So, das ist. Und der Need, der wäre eigentlich krass da. Also auch zum Beispiel im Leistungssport, was wir auch so mitbekommen. So, da braucht es eigentlich Leute, die Bewegung denken und verstehen oder zumindest besser verstehen, die Zusammenhänge etablieren, damit man halt Menschen voranbringen kann. Jetzt bei Athleten halt in einem Performance-Kontext. Aber das ist halt so eine, da denken natürlich Leute gar nicht dran, weil die wissen ja gar nicht, dass es das irgendwie auch gibt. Und gut, ist auch dem geschuldet, dass es da viel Hokuspokus gibt. Das muss man auch dazu sagen in diesem Bereich. Also wenn ich sage, so Leute, die bewegen, denken und verstehen, da ist man dann auch ganz, ganz schnell bei so Quacksalbern und Scharlatanen leider. Das macht es wahrscheinlich noch schwieriger, also nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt, weil eben dann kannst du dich wieder auf die Fakten berufen und die Fakten sind halt, okay, ich habe dein Vertical um so und so viel gesteigert, deine Benchpress ist um so und so viel hochgegangen durch mein Programm, bla bla bla, und man verliert vielleicht das eigentliche Ziel von Trainierenden, von Athleten, von seinen Kunden und so weiter dann irgendwie am Ende des Tages aus dem Auge. Aber gut, deswegen machen wir die Sache.
Ja.
Und bald werden wir die Sache noch viel größer machen.
Ja, es wird geil.
Wir haben heute übrigens Pläne geschmiedet für unser neues Headquarter. Wir waren vorhin oben und haben schon gesagt, wo was hinkommt und so weiter. Also wir werden uns jetzt werden hier aus unserem kleinen Podcast-Keller bald ausziehen und einen großen Podcast-Raum haben und auch ein großes Büro und so weiter. Ich freue mich schon so krass, das ist so ein wichtiger, notwendiger Schritt auch einfach.
Ja, es wird super.
Dass wir das auch noch kurz angesprochen haben.
Ja, ich bin heiß.
Du bist heiß, aber du bist in 3 Tagen erstmal wieder für 6 Wochen weg.
Ja, das stimmt. Ich bin nochmal für 6 Wochen weg.
Aber ich meine, die werden genauso schnell vorbeifliegen wie die letzten 6 Wochen jetzt und dann wird es sich für mich so anfühlen, als ja.
Soll ich da eigentlich nochmal Podcast-Setup mitnehmen?
Du packst halt mal ein, oder?
Aber dann muss ich es wieder einpacken, weil ich habe es eigentlich jetzt gerade rausgetan. Aber ich pack's ein.
Nimm mal dein Mikrofon mit und dann schauen wir mal, ob der Delay vielleicht nicht 5 Sekunden sind nach Portugal.
Ich nehme aber diesmal nur das Mikrofon mit und habe es lieber nur in der Hand, aber den Tripod nehme ich nicht mehr mit.
Du darfst ihn halt einfach nicht in deinen Rucksack reintun, dass er dich immer sticht.
Ja, das stimmt.
Ja, aber pack's mal ein. So, vielleicht kriegen wir ja doch noch eine Folge hin, eben von den geplanten, wir machen alle 2 Wochen mindestens einen Podcast.
Schade eigentlich.
Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass uns das Podcast-Material ausgeht. Ich meine, der Basti und ich haben echt ein paar geile Folgen aufgenommen. Wir haben noch, was steht denn noch so an? Ja, doch, so ein paar Gäste stehen auch wieder auf dem Plan. Ja.
Cool.
Ja, schön, dass du mich hier mal wieder besucht hast.
Stipp wie Siese.
Auf deinem Zwischenstopp. Was geht jetzt noch heute Morgen, oder? Bist du noch heute Morgen? Nee, und übermorgen noch hier? Und dann geht's weiter nach Portugal?
Ich fahre jetzt noch zuvor, glaube ich. Oder wie viel Uhr ist es? Ja. Dann fahre ich Gulasch essen. Ich habe mir von meinem Schwiegervater Gulasch gewünscht.
Gulasch, geil.
Freue ich mich total drauf. Morgen hat...
Weißt du, wie ist das Verhältnis Zwiebeln zu Fleisch in seinem Gulasch?
Ich glaube 1:1.
Okay, ich habe mal gelernt, dass es 3 Teile Zwiebeln und 1 Teil Fleisch sein muss. Aber...
Puh, weiß ich jetzt auch nicht. Kann aber sein, ja. Dann hat morgen die Pina Geburtstag. Also ich bin jetzt gerade bei meinen Schwiegereltern, weil die in der Nähe vom Flughafen wohnen. Das macht total Sinn. Da haben wir ja quasi schon den Portugal-Koffer auch schon. Ich habe aber nochmal gesagt, ich muss nochmal alles durchschauen. Wir waschen jetzt nochmal alles aus Thailand irgendwie durch. Ich hatte eine Unterhose an und die auch, glaube ich, nur einmal. Ansonsten halt immer nur Shorts.
Und ich meine, kurz die restlichen Parasiten weg rauswaschen und die restlichen Skorpione noch rauspflücken aus dem Koffer.
Also so lange Hose hatte ich dann in Bangkok nur an, als wir so ein bisschen schicker unterwegs waren. Aber da auch Kommando.
Kommando halt, ja.
Das heißt, wir waschen dann noch. Morgen, genau, hat die Pina Geburtstag, da kommt meine Mutter dann auch nach Moosburg zu meinen Schwiegereltern, das heißt, da feiern wir ein bisschen. Da habe ich aber dann auch nochmal einen Termin in der Stadt, aber erst am Abend, und am Freitag muss ich zum Notar nochmal eine neue Firma gründen.
Klar.
Und so Zeugs machen halt so.
Was man halt so macht, wenn man kurz hier ist, gell?
Was man halt so macht. Ja, Freitag wird schon, ist Action-Pack.
Viertes Unternehmen noch schnell gründen und weiter geht's.
Das, und dann am Samstag in der Früh... Ich glaube, um 11, glaube ich, geht unser Flieger. Genau.
Also kein Heavy Saturday für dich?
Leider nicht.
Ach, dammit.
Dammit, ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute vielleicht trainiere, aber ich merke es jetzt schon. Also so 11,5 Stunden Flug, wo man nicht so wirklich viel schläft, wo man irgendwie die Füße von den Kids im Gesicht hat und so weiter, das ist schon nicht so
erholsam. Langstreckenflug, also für mich persönlich eine der anstrengendsten Sachen, die es gibt auf der ganzen Welt.
Ist so.
Das ist die Hölle.
Definitiv.
Ich weiß auch, als wir nach Thailand geflogen sind, war ich mit 2 von meinen besten Freunden unterwegs. Die sind beide auch so groß wie ich. Der eine ist ein bisschen kleiner. Und wir saßen halt immer so in einer Dreierreihe. So 2 so knappe 2-Meter-Dudes. Ja. So auf einem entspannten Holzklasse-Flug. Ja. Sehr erholsam.
Ja.
Das Schlimmste ist, einer von denen, der kann einfach immer und überall pennen und dann hängt er neben dir und ratzt einfach den kompletten Flug und ich habe ihn so verflucht.
Das ist schon eine Gabe dann.
Felix, du Thomas.
Der Felix, oder wie?
Ja, ja.
Echt?
Big Sleepy. So krass.
Passt aber auch zu ihm.
Ja. Voll.
Schau mal, Felix. Ja. Ja, schön war's. Ich habe jetzt schon Heimweh. Also hatte ich eh.
Ja?
Ja, absolut. Das ist schon so, dass... Ich habe mich krass gefreut heute auf hier sein, das Büro einrichten, euch treffen, podcasten. Ja,
die Creative Juices sind auch gleich wieder, ging gleich wieder los.
Ja, das ging gleich wieder los. Ja, vielleicht schaffe ich es, na, morgen schaffe ich es nicht. Freitag, ja, man weiß es nicht. Mal schauen. Mal schauen, was noch so passiert. Ja, ich habe immer schon gesagt, vergesst mich nicht.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn vergessen habt.
Nein.
Gut, sehe ich nicht. Okay, ja, danke fürs Zuhören, Leute.
Sabatikab. Kap kum kap.
Hälfte Urlaubspodcast, Hälfte Trainingsphilosophie. Lieben wir.
Ja.
Okay, bye.
Training ist einfach geil. Wirklich.